Herzlich willkommen zum Podcast Die Quereinsteiger. Heute sitzt mir Rudi C. Meidl gegenüber. Hallo Rudi.
Ja, hallo Maximilian.
Hi. Du hast eine sehr bewegte Vita. Du bist nämlich so ein bisschen Tausendsasser, wenn ich das richtig sehe. Du bist einerseits Arzt, du bist aber auch Moderator und privat auch leidenschaftlicher Pilot.
Ja, wobei ich das eben, wie du gerade gesagt hast, nicht beruflich mache. Ja.
Das ist dein Hobby. Und jetzt frage ich mich, also wenn man jetzt nur allein darauf guckt, ja, man schaut einfach nur darauf, was du machst, dann wird einem ja sehr schnell klar, du hast keinen typischen Lebenslauf und du hast auch keinen typischen Beruf. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie sieht denn bei dir ein typischer Berufsalltag aus?
Sehr, sehr unterschiedlich. Also bei mir ist im Prinzip jede Woche anders. Also du hast gesagt, ich arbeite als Moderator, das ist korrekt. Das ist immer noch, würde ich mal sagen, mein Brot- und Buttergeschäft. Aber fast die Hälfte meiner Tätigkeiten sind mittlerweile Trainings. Das heißt, ich versuche, anderen beizubringen, wie sie moderieren. Und als Moderator, da sieht man und hört man auch ständig Vorträge. Ich habe mal ausgerechnet, so knapp, seit ich das mache, mindestens 4.000. Und da weiß man nach einiger Zeit auch, was ein guter Vortrag ist, was ein schlechter Vortrag ist. Das heißt, ich mache neben den Moderationsworkshops, die ich gebe, auch Präsentationstrainings. Und deswegen bin ich relativ viel unterwegs, weil das ja nicht bei mir direkt vor der Haustür stattfindet. Also Beispiel, ich war jetzt gerade in Montabaur, habe dort einen zweitägigen Workshop gegeben, bin dann jetzt am Montag, also in 3 Tagen bin ich in Bremen, gebe da einen Workshop und eine Woche später bin ich dann in München und moderiere dort ein Symposium. Und dazwischen muss man halt vorbereiten, nachlesen, recherchieren und so weiter und so weiter.
Verstehe ich das dann richtig? Bei dir gibt es gar keinen typischen Arbeitsalltag, den andere Menschen haben, wo sie dann um 9 ins Büro gehen oder so?
Nee, überhaupt nicht. Das ist einerseits auch ganz schön, es ist anstrengend, aber wenn ich bei mir im Büro bin, also ich habe mein Büro direkt im Haus auch, dann bin
ich
da
schon. Im Haus, wo du wohnst?
Im Haus, wo ich wohne, genau. Das ist ganz, also oben ist das Büro und da bin ich dann schon morgens um 9 Uhr spätestens am Schreibtisch. Also das ist auch ganz wichtig, glaube ich, wenn du selbstständig bist, dass du so eine gewisse Routine und Disziplin halt schon reinbringst.
Also du legst dir dann so eine eigene Struktur auf und wie sieht die dann aus? Also du stehst dann morgens um 9 im Büro spätestens und wie sieht die noch aus?
Also zum einen finde ich ganz wichtig, wenn wir schon beim Thema sind, dass ich bin ja nun auch schon 30 Jahre selbstständig, ja, ungefähr. Und was ich lernen musste, war zum Beispiel, dass ich mich morgens dann nicht, obwohl ich das Schlafzimmer 2 Stockwerke unter mir habe, mich dann im Schlafanzug oder im Bademantel an den Schreibtisch setze. Also es gibt so ein Neudeutsch, so ein Mindset, das man haben sollte, auch wenn man zu Hause arbeitet oder im eigenen Büro unter dem Dach. Dann das Zweite ist dann, dass wie andere auch, ich checke erstmal die E-Mails, schaue, was reingekommen ist, beantworte meine E-Mails, fange an zu recherchieren, wenn ich irgendwelche Moderationen habe oder...
Was recherchierst du dann? Also
schwieriges Wort.
Ja.
Ach, also zum einen muss ich natürlich wissen, nehmen wir mal das Beispiel jetzt dieses Symposium, da habe ich eine kleine Podiumsdiskussion. Das heißt, ich muss erstmal ein bisschen inhaltlich mich vorbereiten und dann natürlich ist es gut zu wissen, wer sitzt vor dir, welche Hintergründe haben diese Menschen und für was stehen sie. Vielleicht gibt es schon Interviews im Netz, wo man anhaken kann und so weiter und so weiter. Und ansonsten, wie soll ich sagen, da verinnerliche ich natürlich den Ablauf dieser Veranstaltung, versuche eventuell sogar, wenn ich merke, der hat der Veranstalter vielleicht zu kurz gedacht, auch noch ein bisschen einzugreifen und zu sagen, guck mal, also das wird einfach zu knapp, also da haben wir keine Zeit für Publikumsfragen und so weiter und so weiter. Das heißt also, du musst dich schon ziemlich breit auf eine Veranstaltung vorbereiten und das macht man heutzutage halt durch Internetrecherche und so weiter und so weiter. Auch zum Beispiel ganz gut, dass ich mir über die Fotos, dass ich weiß, wie die Leute aussehen. Und das ist auch etwas, was ich mache. Ich gucke mir immer die Fotos vorher an. Und wenn die dann zur Tür reinkommen, sage ich, ach, schönen guten Tag, Herr so und so. Und Frau Doktor so und so. Und dann gucken die mir ganz, kennen wir uns? Sag ich, nein, aber Ich weiß, wie sie aussehen.
Okay, also das ist so Teil deines Berufs. Und dann kommst du immer vor Ort. Wie läuft es dann dort meistens ab? Gibt es da so einen gewissen Ablauf, den du hast, bevor du auf die Bühne gehst? Wie du dich dann sozusagen in die Situation bringst und auch mental darauf einstellst?
Ja, also das empfehle ich auch in meinen Workshops, also diese mentale Vorbereitung. Ganz viel läuft im Vorfeld ab. Also neben dem, was ich gerade gesagt habe, über inhaltliche Geschichten und auch über die Personen, die ich dort treffe, informiere ich mich auch über das Setting dort. Also welche Räumlichkeiten stehen zur Verfügung? Wie groß ist die Bühne? Gibt es überhaupt eine Bühne? Hatte ich auch schon. Nö, brauchen wir nicht.
Was war dann die Bühne?
Nee, das war ein relativ kleines Symposium mit 30 Leuten und die Bühne war dann halt vorne. So. Jetzt bin ich jetzt kein großer Freund davon, weil ich denke, auch in einem kleinen Rahmen braucht es einen Fokus. Und wenn du in mehreren, also auch 30 Leute sitzen dann irgendwie in drei Reihen. Und das, was auf der Bühne ist, muss ein bisschen erhöht sein. Das geht jetzt nicht um eine große rote Teppichtreppe und sowas, sondern es geht einfach nur um die Tatsache, wenn da vorne jemand auf der Bühne steht, dann ist der Fokus in diesem Raum dort. So. Gut. Und sowas gucke ich mir vorher an. Also ich gebe mir auch die Pläne und wenn ich dann vor Ort bin, schaue ich, ob das auch mit der Realität übereinstimmt. Ich versuche, den Raum so ein bisschen aufzunehmen, mir zu überlegen, wo stehe ich wann, also so eine Bühnenchoreografie. Ich unterhalte mich natürlich mit den Veranstaltern. Also Minimum sollte man auch bei einer recht einfachen Moderation mindestens eine Stunde vorher da sein. Ja. Und andere Geschichten, natürlich Technik, ja, ist wie funktioniert Soundcheck und so weiter. Das gehört alles dazu.
Was ist für dich eine gute Bühne?
Eine gute Bühne, zum einen natürlich, dass sie für alle Beteiligten klar einsehbar ist. Ja, also ich habe auch schon Veranstaltungen gehabt, wo dann in der Mitte eine Säule war, eine tragende, ne, und dahinter hatten die Veranstalter einfach Stühle gestellt. So, da denke ich auch, also wie kurzsichtig ist das denn? Und zwar sichtig im wahrsten Sinne des Wortes. Man konnte zwar rechts und links davon schauen, das heißt, da waren auch so Screens, also Bildschirme, wo man das sehen konnte, was für Slides gezeigt wurden, also für Präsentationsbilder, aber man hat den Referenten nicht gesehen. Also es war im Prinzip ein Hörspiel. Also sowas geht gar nicht. Also die Bühne muss... das Wort Fokus ist ganz wichtig. Also es muss wirklich klar sein für die Zuschauer, da will ich jetzt hingucken und das ist spannend und ich habe auch die Möglichkeit, es zu tun. Ansonsten gibt es keine großen Anforderungen an die Bühne.
Okay, jetzt mal so ein bisschen zu dem Beruf als Moderator. Also es ist ja nicht alle Tage so, dass man vor einem Moderator sitzt und ihn mal fragen kann, wie das so ist. Wie muss man sich das vorstellen? Weil du hast ja nicht einen großen Auftrag. Oder gibt es auch sowas, wo du dann sagst, okay, ich habe jetzt immer wieder das gleiche Engagement?
Nein.
Oder bist du da immer wieder aufs Neue, musst du dir Leute suchen? Oder kommen die Leute eher auf dich zu, um dich als Moderator zu holen? Oder hast du da bestimmte Engagements über eine Zeit?
Das ist das, was ich zum Beispiel morgens, wenn ich dann reingucke, dann gucke ich, ob da vielleicht irgendeine Anfrage drin ist. Also der klassische Weg ist natürlich der, da kriegst du entweder einen Anruf, heutzutage ist es mehr die Mail, ja, und dann, wir suchen einen Moderator oder wir suchen einen Trainer für dies oder das und dann schaue ich mal, ob das A zeitlich passt, weil meistens hat man schon feste Termine dann vorgeschlagen bekommen, dann schaue ich, ob es inhaltlich passt. Ich gönne mir den Luxus, nicht für jeden zu arbeiten, also es gibt paar Firmen oder Organisationen, wo ich sagen würde, no go.
Das wären?
Naja, sagen wir mal, das ist gerade ein wunderschönes Modewort, populistische Parteien zum Beispiel ginge gar nicht. Bestimmte Firmen oder Branchen, also ich hatte mal eine Anfrage von einem Hersteller von Waffen, wo ich dann dankend abgelehnt habe, weil ich gesagt habe, sorry, das geht hier gar nicht. Als Vegetarier geht zum Beispiel die Fleischindustrie auch nicht.
Echt? Also Fleisch würdest du auch nicht machen, weil du selbst auch Vegetarier bist?
Nee, es geht ideologisch bei mir einfach nicht.
Okay.
Also das ist, also wir hatten es ja am Anfang jetzt so ein bisschen mit dem Vegetarismus. Also ich esse deswegen kein Fleisch, nicht weil mir es nicht schmeckt oder weil ich jetzt sage, Mensch darf kein Tier töten. Das ist in der Natur nicht ungewöhnliches, auch ein Löwe oder andere, also fleischfressende Tiere gibt es auch. Es ist, wie gesagt, diese ökologische Geschichte. Und ich kann nicht auf einer Veranstaltung für einen Hersteller von Fleisch, was ich als grundlegendes Produktionsmittel ablehne, der Form, wie es gestaltet wird, kann ich mich nicht vorne hinstellen und kann dafür arbeiten. Das geht nicht. Also okay. Das ja. Ist, ja. Oder, ja. Es ist immer ein Zwiespalt. Dass, wenn du selbstständig bist und verschiedene Kunden hast, es gibt ja, also entweder ist es dir vollkommen wurscht, für wen du arbeitest, ja, oder aber du selektierst und sagst, okay, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. So. Und das ist aber immer so, es gibt, glaube ich, absolute No-Gos, wo man einfach sagt, nee, das kann ich nicht machen, ja, weil es ganz klar ist, dass das gegen meine Werte verstößt. Aber dann gibt es immer so Zwischendinge. Also wenn ich für eine große Firma arbeite, die Produkte herstellt, mit denen ich, die ich gut finde, die ich vielleicht sogar im Haushalt habe, und aber genau weiß, dass eben bei so großen Konzernen ganz viele unterschiedliche Unterabteilungen sind. Also nehmen wir zum Beispiel eine Firma wie Siemens, ein riesengroßer Konzern, der macht tolle Produkte, auch Produkte, die ökologisch sind, also die sehr energieeffizient sind, aber sie machen auch zum Beispiel Kernkraftwerke.
So. Und das wäre dann für dich ein Grund zu sagen, hör zu, Siemens, schöne Anfrage, tolles Gehalt, aber nein, mache ich nicht.
Also wenn, jetzt kommt eben diese Unterscheidung, wenn die mich, und das ist eigentlich ein konkretes Beispiel, wenn die mich für etwas engagieren, für eine Sparte innerhalb ihres Betriebes, die, wo ich sagen kann, ja, diese Produkte finde ich toll, dann sage ich da ja. Wenn mich aber die gleiche Firma sagt, hey, wir wollen gerade wir machen eine Jahrestagung für unsere Kernkraftwerkssparte, dann müsste ich sagen, nee, sorry Leute, damit habe ich ein Problem.
Okay. Also dann bist du auch wirklich konsequent und lehnst auch so ein Angebot ab.
Wenn es so klar ist, ja. Ja, wie gesagt, es ist ja eine Gratwanderung.
Ja. Gab es mal eine Zeit in deiner Laufbahn als Moderator, wo du vielleicht so einen Auftrag nicht abgelehnt hattest?
Ja, ist das schön, dass du das fragst. Natürlich kommt mir da gerade was in den Sinn. Das war ziemlich am Anfang. Und ich werde jetzt die Firma nicht nennen, aber sagen wir mal, es ist ein Fastfood-Hersteller oder eine Fastfood-Kette. Und die hat mich mal engagiert. Und damals war ich noch ziemlich am Anfang und mit Bauchschmerzen. Das war zum Glück nicht, dass ich deren Produkte, dass ich mich hinstellen musste und sagen, hey.
Was hast du da gemacht?
Ich habe einen Vortrag gehalten dort, der über Marketing ging. Also das hätte man auch in jeder anderen Branche machen können. Also es war jetzt nicht speziell für deren Produkte, sondern es ging um Kundenzufriedenheit. Aber es war halt für ein Unternehmen, von dem ich persönlich überzeugt bin, dass es kein besonderer Nutzen für die Menschheit darstellt. Und von mir aus müsste diese Firma gar nicht existieren. Und ich habe es damals trotzdem gemacht, weil ich natürlich ich habe lange mit mir gerungen, weil ich gedacht habe, okay, du würdest es nicht machen, wenn du jetzt sagen würdest, diese Hamburger sind die besten. Ja? Aber das war es ja nicht. Also konnte ich mich da so ein bisschen reinwaschen, in Anführungsstrichen. Ich habe es letztendlich gemacht, weil ich war jung und brauchte das Geld. Und das ist der Klassiker. Und das ist aber gut, dass du das nachfragst. Das ist wirklich nicht einfach. Ne? Also das müssen wir uns auch immer wieder klar machen, auch wenn wir nicht nur, wenn wir selbstständig sind, sondern auch, wie weit gehen wir in dem, wenn wir Werte haben, wie weit setzen wir die um, beziehungsweise wie weit leben wir die auch, wie weit können wir die auch leben. Ne? Es ist leicht, über Werte zu reden, wenn man genug zu essen hat.
Ne? Ja, das stimmt. Ja, du hast ja jetzt gerade gesagt, der Klassiker ist dann eben so, erst das Fressen, dann die Moral.
Mhm, recht, ja. Mhm, hat er recht.
Ja, würdest du sagen, das ist auch so etwas, was die Schattenseite deines Berufes ist, dass du nicht immer so frei sein kannst, weil du eben selbstständig bist und auch auf das Geld angewiesen bist?
Ich glaube nicht einmal, dass das unbedingt was mit dem Selbstständigsein zu tun hat, sondern die Frage stellt sich grundsätzlich für uns, wenn wir einen Beruf ergreifen. Also, wie gesagt, es gibt Menschen, denen ist es vollkommen wurscht, für wen sie arbeiten. Also wir sind ja in einer Bankenstadt hier in Frankfurt. Und manchmal könnte man sich wirklich fragen, welche moralischen Eckpfeiler einige Leute in diesen Türmen da haben. Also ich erkenne sie meistens nicht, aber das muss auch jeder für sich selber klar machen. Und darin ist es wirklich unabhängig, ob du selbstständig bist oder nicht. Du hast natürlich, wenn du selbstständig bist und wechselnde Kunden hast, die jetzt aus verschiedenen Branchen kommen, stellst du diese Frage halt immer wieder aufs Neue. Wenn du einen Beruf ergreifst und zu einer Firma gehst und dich dort bewirbst, dann ist natürlich die Frage einmal grundsätzlich und dann wahrscheinlich für die nächsten Jahre musst du damit leben oder auch nicht. Aber dieses grundsätzliche, was mache ich und kann ich das mit meinen Werten vereinbaren, stellt sich, glaube ich, für jeden von uns.
Nochmal zurück zu deiner Moderatorenlaufbahn. Mhm. Du hast jetzt erwähnt, ein Beispiel zumindest erwähnt, wo du es bereut hast. Gab es jetzt auch andere Beispiele schon mal, wo du irgendwie das bereut hast, dort aufgetreten zu sein, mit involviert gewesen zu sein?
Im Nachhinein gab es den ein oder anderen Fall, wo ich gedacht habe, Mensch, hättest du das vorher gewusst? Also wenn sich dann, du arbeitest für eine Firma und dann stellt sich irgendwie 2-3 Jahre später raus, dass sie in einen Skandal verwickelt ist. Oder machen wir es ganz konkret? Ich meine, was wir jetzt mit VW erleben und auch anderen Autofirmen mit Schummelsoftware und so weiter, das ist für mich einfach der Tatbestand des Betruges.
Hast du für die gearbeitet?
Ich habe auch schon mal für VW gearbeitet, ja. Also, und da ging es um ein Auto, was ganz toll niedrige Verbrauchswerte hatte und so weiter und so weiter. Hatte ich überhaupt kein Problem in dem Moment. Hatte auch mit VW kein Problem, weil VW ja durchaus auch ein Arbeitgeber ist, der also ganz gut dasteht, ja, so mit seinen Mitarbeitern recht gut umgeht. Aber dann kommt natürlich sowas, ja. Oder ich habe auch schon mal für eine Versicherung eine Abendmoderation gemacht und dann war das ganz gut. Und dann haben wir die nächsten Jahren immer wieder zusammengearbeitet, also der Jahrestagung von denen. Und die stellte sich heraus, war dann einer der Hauptverursacher von dem Bankencrash. Also es war eine amerikanische Versicherungsgesellschaft. Da habe ich dann auch, bitte?
Wie reagierst du dann? Also was geht naja, dann in dir vor?
Ich kann es leider nicht mehr rückgängig machen und dachte nur dann von den Menschen, ich habe ja einige von denen auch kennengelernt, von den Herrschaften, die dann auch, wie gesagt, dann eine nicht unentscheidende Rolle gespielt haben. Aber da dachte ich, Mensch, das hättest du dem jetzt auch nicht zugetraut. Ne? Also das sind, hey, wir leben in einem Kapitalismus und das... Da gibt es Player, sage ich mal, die nicht ganz so astrein sind, ja, und Menschen, die es ausnutzen. Das ist, und auf die trifft man halt. Auf die trifft man nicht, wenn man jetzt hier in einem Bäckerladen um die Ecke arbeitet, sondern unter Umständen ja in Frankfurt doch schon auch. Aber man hat dann weniger mit ihnen zu tun. Also, aber die Moralfrage stellt sich doch in meinen Augen zumindest mal für jeden von uns irgendwann mit dem, was er macht und wie er es macht. Ja.
Okay. Und da bist du ja relativ konsequent auch.
Mittlerweile kann ich es mir leisten, ja. Ja. Also ich bin ja nicht mehr am Anfang meiner beruflichen Laufbahn. Aber auch da muss ich ständig mit Abwägungen machen. Ja. Ich arbeite jetzt zum Beispiel, du hast ja gesagt, ich bin Arzt. Ja. Das heißt, jetzt haben wir immer nur Firmen gehabt, die nichts mit Medizin zu tun haben. Die Hälfte meiner Kunden kommt aus dem medizinischen Bereich. Das sind teilweise Unternehmen, also Krankenhäuser, beziehungsweise eben auch Pharmaindustrie. Und bei der Pharmaindustrie ist es ja auch wieder so ein zweischneidiges Schwert auf der einen Seite. Und das wissen die auch. Ja. Es gibt das Problem hier, dass sie Wirtschaftsunternehmen sind, die müssen Gewinn machen, die müssen irgendwie überleben, die müssen am Markt bestehen und gleichzeitig produzieren sie, wie es so schön heißt, ethische Produkte. Ja? Also die wichtig sind, die dem Einzelnen helfen, die ja, eben ethisch einen anderen Stellenwert haben als meinetwegen jetzt eine Waschmaschine. Und in diesem Umfeld müssen sie sich halt immer auch selber bewegen. Und zum Glück, da ich ja, glaube ich, jetzt ein Standing habe, wo ich jetzt, sagen wir mal, etwas differenzierter an die Sache rangehe, habe ich halt das Glück, dass mich Pharmafirmen engagieren, die eher zu den, ich jetzt auch wieder in Anführungsstrichen, das sieht man ja nicht im Radio, zu den Guten gehören. Ja. Und es gibt jetzt aktuell so eine Pharmafirma, wo ich mir ganz ehrlich frage, ob ich bei die, wenn die mich anfragen, ob ich für die gerade arbeiten würde. Die ist jetzt nicht in Frankfurt, sondern sitzt in Leverkusen. Also ganz konkret, ist ja egal. Also ich hätte ein Problem momentan wahrscheinlich mit Bayer, für Bayer zu arbeiten. Auch weil ich lange Jahre Gegner von Monsanto war.
Und das war dann für dich klar, als eben Bayer Monsanto geschluckt hat, dass du für so eine Firma nicht arbeiten willst?
Ach, momentan ein Riesenproblem. Ja, ich kann dir nicht sagen, im konkreten Fall, weil die natürlich auch weiterhin, die machen keine Frage, die machen gut, auch gute Produkte, ja, also medizinische Produkte. Also kein Fall für die Monsanto-Sparte, No-Go. Aber die Tatsache, dass sie das gemacht haben und dass sie die gekauft haben, womit sie auch momentan ein bisschen Probleme haben, sage ich mit einer gewissen Schadenfreude, muss ich sagen, nee, also das ich würde wahrscheinlich Nein sagen.
Und wie genau würdest du dann reagieren in so einer Situation, wenn dich so ein Unternehmen fragt? Weil du hast es ja auch in der Vergangenheit gemacht. Wie hast du da reagiert?
Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, von wem man angefragt wird. Also es ist ja nicht immer, dass es die Firma ist, die einen direkt anfragt, sondern das geht dann teilweise über Agenturen, die diese Veranstaltung organisieren. Und da würde ich denen klipp und klar sagen, tut mir leid, Leute, ich kann momentan für diese Firma nicht arbeiten. Und damit war es das wahrscheinlich dann auch für die Dauer. Also je nachdem, wenn so also eine Agentur wird unterschiedlich, wie die Leute reagieren. Aber man muss eben klipp und klar sagen, nee, das widerspricht mir ideologisch, kann ich nicht. Ich kann mich nicht da vorne hinstellen und für euch arbeiten und sagen, alles ist gut. Nee.
Ja. Okay. Du hattest ganz am Anfang auch erzählt, dass du Moderatoren ausbildest. Oder
korrekt.
Du bist in der Moderationsausbildung. Mhm. Wie wird man denn Moderator überhaupt?
Also erstens mal, wenn du jetzt gerade sagst, Ausbildung, das ist ja kein Ausbildungsberuf. Moderatoren werden einfach. Die Moderatoren, die ich ausbilde, sind jetzt nicht explizit Eventmoderatoren, so wie ich, sondern die sind hauptsächlich Moderatoren von irgendwelchen internen Workshops in Firmen. Also es gibt ja, das Wort Moderator ist ja ein sehr breit gefächertes Ding. Also das reicht wirklich von Konfliktmoderation, wo ich als einzelne Person zwischen zwei Menschen versuche, da wieder einen Konsens zu erarbeiten. Bis hin zu diesen großen Eventmoderatoren oder Fernsehmoderatoren, Radiomoderatoren, Workshopmoderatoren. Also überall da, wo eine Person den Hut auf hat, mehrere Menschen eine Brücke zu schlagen. Denn auch als Fernsehmoderator schlage ich die Brücke zwischen dem Thema, dem Beitrag, den Gästen im Publikum, auf der Bühne und dem Publikum. So. Also deswegen die Frage, wie wird man Moderator? Es ist die Frage erstmal, welche Art von Moderator werde ich? Ja? Und viele werden einfach reingeschmissen. Du kommst in die Situation, also das sind die ich trainiere, du kommst in die Situation in deiner Firma und sagst so, ich muss jetzt mal diese Abteilung, diesen Meeting muss ich moderieren. Wie mache ich das am besten? Oder aber ich habe einen Workshop in der Firma. Ich muss SAP-Schulungen machen. Ein Lehrer ist ja auch eine Art Moderator. Der steht auch vorne und vermittelt. Ja? Teilweise untereinander, teilweise eben auch Wissen, Informationen, was auch immer. Und das ist erstmal so die grundsätzliche Geschichte. Was für eine Art von Moderation reden wir? Du wolltest aber wahrscheinlich wissen, warum ich zu dem Moderator wurde, der ich heute bin. Ja, ich sehe ein Nicken. Auch da sind Zufälle wieder der Fall. Also du hast eins erwähnt, vergessen zu erwähnen bei deiner Aufzählung. Ich habe nicht gleich einen Studienplatz in Medizin bekommen. Und Moderator ist, wie gesagt, kein Ausbildungsberuf. Nein, ich habe eine Schauspielausbildung noch gemacht. Das heißt, nach dem Abi bin ich erstmal auf die Schauspielschule und habe mir da meine Spuren verdient, was die Bühne angeht. Und dann kam das Medizinstudium. Ich habe währenddessen Theater gespielt, um mir auch mein Studium zu finanzieren. Und nachdem ich fast 4 Jahre lang gearbeitet habe als Arzt, habe ich dann den Kittel an den Nagel gehängt und bin erstmal wieder zurück auf die Bühne. Und dann habe ich durch Zufälle, das kommt jetzt die Antwort auf die Frage, wer wird mein Moderator, durch Zufall gemerkt, bin ich auf eine Eventveranstaltung gekommen als Schauspieler und kam in diesen ganzen Bereich Veranstaltungs-Event-Moderation. So. Und habe zum ersten Mal erlebt, dass da überhaupt was ist, dass man da so einen Moderator wirklich hat und der wird auch engagiert und so. Und irgendwer meinte, ey, das kannst du doch bestimmt auch ganz gut, du hast doch so eine Schnauze, kannst du nicht wenigstens mal kurz die Ansage übernehmen? Und so letztendlich hat es angefangen. Denn auf einmal habe ich geschnallt, am Anfang noch gar nicht mal so bewusst, sondern A, es hat mir Spaß gemacht. B, ich habe gemerkt, ich kann mein Wissen mit einbringen und hatte dann so nacheinander auf einmal den Gedanken, das war aber eine Entwicklung, es war jetzt kein Geistesblitz, zu sehen, ey, ich kann mit dem Wissen, was ich als Arzt habe und meiner Affinität zur Bühne, was Gemeinsames machen. Ich kann zum Beispiel Veranstaltungen in der Medizin moderieren, Kongresse, wissenschaftliche Tagungen und so weiter. Und so bin ich dazu gekommen.
Also das war so dein Anfang, dass du, dann bist du auf Gesundheitskongresse. Und wie war das dann am Anfang? War das dann so, du hast jetzt von einer Veranstaltung am Anfang gesprochen, wo du eine Ansage machen durftest. Und wie ist es dann weitergegangen? War das dann so, das Publikum ist vor Ehrfurcht erstarrt und hat tobenden Applaus gegeben bei deiner Ansage? Oder wie bist du dann immer so weiter dorthin gekommen, wo du jetzt heute stehst?
Also, da das ja nun fast 30 Jahre her ist, 1999 hatte ich meine erste Messemoderation, das weiß ich noch. Ich kann dir gar nicht mal genau sagen, aus heutiger Sicht, wie ich damals zu meinen Kunden gekommen bin. Ich weiß nur, das war so die Geburtsstunde, nicht also die Geburtsstunde des Internet, aber das Internet kam so langsam in der breiten Masse an. Und ich habe 98, 97, wahrscheinlich so um den Dreh, habe ich eine Homepage gebastelt. Mit animierten GIFs, also unglaublich, wenn ich mir das heute...
Animierte GIFs sind?
Man kennt sie gar nicht mehr. Das sind so kleine Bildchen, also Bilder, die sich bewegen. Also das ist eine Endlosschleife und dann hast du... Also das sind so die... Das macht heute kein Mensch mehr. Also wenn du mal zufälligerweise im Internet auf eine Seite triffst, wo sowas noch drauf ist, dann weißt du, dass sie uralt ist. Und ich glaube, so bin ich zu meinen ersten Kunden gekommen. Und dann war es viel auch Mundpropaganda, weil die gesagt haben, okay, das macht ja gar nicht mal so schlecht, ich könnte den noch mal gebrauchen. Und aber wie ich zum Beispiel zu dieser Messemoderation gekommen bin, auf der CeBIT war das, ich kann es dir heute gar nicht sagen. Ich weiß noch, welche Firma das war und um was es ging. Es ging mich um Diktiersoftware, auch was ganz Neues damals. Ich habe auf der Bühne live präsentiert und demonstriert, wie Diktiersoftware funktioniert. Und wenn ich mir heute überlege, dass 30 Jahre später mein Telefon nicht, ohne dass ich da zwei Tage vorher meine Stimme trainieren muss, damit das System überhaupt versteht, was ich sage, hat sich da einiges getan. Aber es war damals total lustig. Also es war spannend und ja, CeBIT war damals richtig. CeBIT gibt es ja gar nicht mehr. Auch schon der Historie. Was ist die CeBIT?
Aber das finde ich finde das so faszinierend, dass du damals auf die Homepage gekommen bist. Weil ich stelle mir vor, 1999, ich meine, da war ich 6 Jahre alt. Da war es auch für mich, ich weiß noch, das Internet, da hat ja keiner davon gesprochen, so was ich jetzt auch wahrgenommen habe. Wie bist du denn damals schon drauf gekommen, jetzt ich mache eine Homepage und vor allem, wie hast du die gemacht? Wen hast du dafür beauftragt?
Hätte ich mal jemand beauftragt, dann wäre sie professioneller geworden. Ich habe das selber gemacht. Also ich kann heute noch, also ich verstehe HTML, aber jetzt nicht natürlich in der aktuellen super dubi Version, kann man HTML5 und was da geil alles noch machen kann. Ich fand die Idee ganz spannend. Ja? Und jetzt muss man dazu denken, also ich komme, Computer waren für mich so während des Studiums, also Anfang der, also mit 20 kamen so Computer in mein Leben. So. Und ich habe damals gedacht, also ich muss mich damit beschäftigen, weil A ist es spannend und B werden wir das brauchen. So, also wir reden jetzt von den Mitte der 80er Jahre sowas. Ne? Also jetzt ist ja schon wirklich kurz nach den Punischen Kriegen sozusagen. Und das heißt, ich habe mich damit beschäftigt, habe mich damit auseinandergesetzt und dann kam so, klar, ach Gott, es gab damals Mailboxen. Man hat über einen Akustikkoppler, jetzt kommen die Zuhörer, die das noch wissen, merken erstmal, wie alt sie sind. Also Akustikkoppler, das waren, du hast das Telefon, das sieht man in so alten Spionagefilmen auch manchmal, in so eine Halterung reingemacht und dann ging das wie übers Fax. Das habe ich alles mitgemacht. Das hieß DEFÜ, das hieß nicht Internet, das hieß DEFÜ, nämlich Datenfernübertragung. Und das war noch, also das waren wirklich so die Anfänge. Und das hat sich einfach so ergeben. Also es war nicht geplant. Ich fand es nur interessant und habe wirklich so diese Anfänge halt mitgemacht. Und dann habe ich mir die Homepage gemacht, weil ich dachte, oh, das kann man machen, das ist toll. Und ich habe das wirklich händisch mit dem Editor gemacht und habe dann einfach die Zeile nach Zeile geschrieben und wie man das dann einbettet und dann Bilder reingesetzt. Und das war meine Homepage. Und die URL habe ich heute noch. Also ich habe zwei mittlerweile. Ich habe rudycmeidel.de, also mein Name, und dann kam relativ schnell, da merkt man, dass ich früh war, event-moderation.de. Die habe ich seit 2002. Nee, habe ich so früher, ich habe 2002 bei meinem jetzigen Provider. Das habe ich nämlich zufälligerweise letzte Woche gesehen, ja. Krass, Kinder, wie die Zeit vergeht.
Ja, also beeindruckend auch, dass du schon so früh dabei warst. Du hast jetzt auch, und das ist auch gerade so mein Gefühl, du hast erzählt, okay, du bist dann auf die Messe gekommen und dadurch hat sich das so entwickelt. Du bist auch so dem Internet, hast du das auch erstmal angeschaut und auch so entwickelt. Also du bist ja jetzt kein studierter Informatiker, sondern Mediziner. Ist es so vielleicht so eine Sache, die dich irgendwie dann so durch dein Leben begleitet, dass du so einen Antrieb hattest, auch immer wieder was Neues auszuprobieren, was Neues zu machen und dadurch eben auch wieder so zu deinen Stationen gekommen bist? Weil du warst ja, das hast du ja auch gerade schon angerissen, du hast ja angefangen mit einer Ausbildung zum Schauspieler, hast dann ein Medizinstudium gemacht, dann als Arzt gearbeitet und dann wieder als Moderator. Also du hast schon auch viele verschiedene Dinge gesehen in deinem Leben. Da frage ich mich so, was ist so der Antrieb? Was begleitet dich da so durch dein Leben?
Also zum einen ist es, und da fällt mir einfach ein Spruch von Albert Einstein ein, wahrscheinlich ist er von ihm, der gesagt hat, ich habe keine besondere Begabung, ich bin nur unglaublich neugierig. Also stimmt, ich probiere gerne Dinge aus, aber ich lerne auch aus dem, das sollten wir alle, ich lerne aus dem, was ich erfahre und schaue, wie es bei mir reinpasst. Und manchmal ist es auch so, dass man etwas macht und merkt, okay, das funktioniert gar nicht. Was mich antreibt, gehe ich vielleicht einen kleinen Schritt zurück. Also ich wollte als Kind immer Arzt werden, weil ich fand das spannend, so diese Krankheiten zu heilen und die Menschen im Fernsehen, also diese Fernsehärzte, die es damals eben auch schon gab, das waren so tolle Typen, die waren beliebt, die hatten diesen Nimbus des Helfenden und das fand ich ganz, ganz toll. Und dann habe ich mich in das Thema so ein bisschen eingearbeitet. Ich habe viele Medizinbücher gelesen als kleiner Junge. Ich habe sie nicht alle verstanden, aber ich habe sie gelesen. Und dann kam auf einmal in der Schule die Theatergruppe. So, und da bin ich da reingegangen, weil ich eben auch neugierig war. Und habe gemerkt, ich hatte mich die Jahre davor immer mit Krankheiten im Körper beschäftigt. Ich habe versucht, die Physiologie des Menschen zu verstehen. Ja. Und plötzlich das Theater hat mir dann die andere Seite des Menschen eröffnet, nämlich Emotionen, Gefühle, also das, was uns letztendlich auch ausmacht. So. Und dann wurde mir irgendwie klar, gehört zusammen. Ja? Also das, was man heute als ganzheitlichen Ansatz betrachten würde oder bezeichnen würde, das war mir dann irgendwann mal klar. Und da dachte ich, wow, das ergänzt sich ja super. Jetzt habe ich verstanden, wie der Körper funktioniert. Und jetzt verstehe ich so ein bisschen, ich verstehe es heute noch nicht so ganz, wie der Mensch funktioniert. Aber das war dann so diese Triebfeder. Deswegen war für mich, ehrlich gesagt, der Widerspruch, in Anführungsstrichen, den ich so oft das mal gehört habe, was hat denn Medizin mit Schauspiel zu tun? Das war eigentlich für mich nie wirklich ein Widerspruch. Das ist einfach nur eine Ergänzung. Das sind zwei unterschiedliche Blicke auf ein und dieselbe Sache, nämlich den Menschen. Und es gibt einen schönen Spruch auch wieder dazu von Novalis, der hat gesagt, Theater ist die tätige Reflexion des Menschen über sich selbst. Und wenn wir ins Theater gehen, dann kriegen wir einen Spiegel vorgehalten. Und wenn wir genau hinschauen, erkennen wir, dass wir das sind. Und wir können über uns nachdenken, wir können im besten Sinne des Wortes über uns reflektieren. So, und das alles macht uns als Menschen aus. Und deswegen habe ich beide Berufe eigentlich für mich als Einheit verstanden.
Aber also das klingt sehr schön und ich glaube, im Nachhinein sieht man das auch wahrscheinlich viel besser als in der Situation. Mhm. Deswegen, wie war das denn dann in der Situation, als du eben Arzt warst und den Schritt dann zur Moderation gewagt hast oder als du fertig mit deiner Ausbildung im Schauspiel warst und dann doch nochmal ins Medizinstudium gegangen bist? Was war in dem Moment für dich die Motivation, den Wechsel nochmal zu vollziehen?
Das ist eine gute Frage, weil das natürlich eben von Fall zu Fall immer aus der Situation natürlich auch entstanden ist. Aber ein ganz wesentlicher Aspekt ist, dass man nicht nur über sich selber, sondern reflektiert, sondern überlegt, was will ich eigentlich? Sondern natürlich holt man sich auch die Meinung von anderen. So. Und da muss ich sagen, waren meine verschiedenen Lebensabschnitte und meine Entscheidungen, das eine oder das andere zu tun, natürlich auch mit unterschiedlichen Feedbacks von außen. Ja, also es gab Leute, die gesagt haben, was soll denn der Scheiß mit der Schauspielausbildung? Oder dann gab es natürlich auch, nachdem ich gesagt habe, jetzt bin ich mit der Schauspielausbildung fertig, jetzt habe ich auf einmal einen Studienplatz, damit habe ich überhaupt nicht mehr gerechnet. Was mache ich jetzt? Nehme ich den überhaupt an? Ich war ja eigentlich schon längst ganz anders. Wo? Und dann haben auch die einen haben gesagt, ey, bist du verrückt? Andere wollen so einen Platz und die wären happy, wenn sie jetzt das Glück haben, dass sie einen bekommen. Und du überlegst noch, natürlich würde ich das machen. Und die anderen sagten genau das Gegenteil. Ey, Alter, ja, was hast du noch mit Medizin zu tun? Du musst jetzt hier ans Theater und spielen und so weiter. Das ist immer schwierig, weil du wirst jedes Mal, wenn du eine Lebensentscheidung triffst, wirst du unterschiedliche Aspekte von außen hören und letztendlich reflektieren die auch das, was in dir ist, weil wenn wir genau wüssten, was wir tun, immer, dann wäre das Leben einfacher und das ist es nicht. Also ich hatte so ein bisschen das Glück, dass viele Entscheidungen jetzt auch im Nachhinein betrachtet richtige Entscheidungen waren für mich, aber es waren vielleicht auch nicht die einzig richtigen, es hätte auch was anderes gegeben. Vielleicht hätte ich, wenn ich gesagt hätte, ich nehme den Studienplatz nicht an, wäre ich ein glücklicher Schauspieler geworden.
Aber was hat dich dann dazu bewogen, in der Situation jetzt Schauspieler zum Medizinstudium, Arzt zu Moderator, was hat dich konkret da bewogen und wer hat da dann maßgeblich auch deine Entscheidung beigetragen? Also ich habe jetzt schon so verstanden, da gab es Feedback, aber so genau, warum du das jetzt getan hast, habe ich noch nicht verstanden.
Es ist auch nicht ganz einfach, weil viele Entscheidungen triffst du ja auch aus dem Bauch raus. Und es war für mich zum Beispiel klar, dass ich meinen Werdegang als Arzt, ich habe zum Schluss in der Praxis gearbeitet, dass ich den nicht weiterführen werde. Und das war auch wieder so ein Punkt, das kann ich, da bin ich morgens aufgewacht und habe gesagt, nee, ich höre jetzt einfach auf. Sondern es war auf einen Entscheidungsdatum, nämlich die Entscheidung, bleibe ich länger in der Praxis oder ja, wie machen
konkret wir das jetzt? Ist dann der Vertrag ausgelaufen?
Genau, okay. Ja. Und dann musste ich mich entscheiden und die Entscheidung, wie wir ja wissen oder wie wir jetzt gerade gehört haben, ist halt in die andere Richtung ausgefallen.
Aber ich meine, es gibt ja viele Leute, deren, also das ist jetzt meine Annahme einfach, ja. Aber es gibt doch viele Menschen, die irgendwie vielleicht auch in der Situation unglücklich sind oder auch in einem Vertrag stecken und trotzdem dann aber genau in so einer Situation, ich meine, ich stelle mir das vor, du bist als Arzt, da hast du eine bestimmte Anzahl an Patienten, die wahrscheinlich immer kommen, du hast ja auch mit jemandem zusammengearbeitet, der ja auch dann auch schon einen gewissen Kunden- bzw. Patientenstamm hatte.
Das war seine Praxis, genau, ja.
So hat es genau die Sicherheit und ich stelle mir vor, viele würden in der Situation trotzdem sagen, ja, ich bleibe dort, auch wenn ich vielleicht jetzt nicht zu 100% zufrieden bin, aber du bist ja immer noch jemand gewesen, der, und dann wieder zurückgekommen, auch auf der Theatersache, der dann, Theaterausbildung, der dann immer noch diesen Schritt gewagt hat, also immer diesen Mut hatte. Woher kommt es?
Woher kommt Mut? Schwer zu sagen. Also manchmal überrascht es mich, wenn ich heute Dinge wiederentdecke, wie zum Beispiel meinen ersten Prospekt, den ich als Selbstständiger dann gedruckt habe und mir den heute anschaue, da muss ich auch sagen, mein Gott, war ich mutig. Ich hatte von vielem noch gar keine Ahnung, also auch von Selbstständigsein noch nicht. Aber ich finde, man muss Dinge wirklich auch einfach mal ausprobieren. Also es ist eine Balance zwischen, ich darf nicht ewig in etwas verharren, wovon ich glaube, dass es vielleicht nicht das Richtige ist. Also, und das andere ist, ich ohne Rücksicht auf Verluste, ich wechsle jetzt meinen Lebensstil oder meine Richtung. Die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Ja, also mutig sein, ja, ohne alles auf Rot zu setzen oder auf Schwarz, alles auf eine Karte zu setzen. Aber trotzdem auch ab und zu sagen, ey, ich probiere jetzt etwas aus und was kann denn passieren im schlimmsten Fall, wenn ich jetzt nicht alles auf eine Karte setze, dann geht es mir vielleicht eine Zeit lang schlecht. Also was kann ich gewinnen, ja, auf der einen Seite und was wirklich verliere ich auf der anderen Seite. Und du hast vollkommen recht. Ich kenne auch im Umfeld Menschen, wo man, oder habe immer wieder Menschen erlebt, die im Grunde genommen in dem, was sie tun, nicht sehr glücklich sind. Ja? Und aber aufgrund von Sicherheit zu sagen, hey, das ist mein Job und da weiß ich wenigstens, was ich tue. Deswegen bleibe ich dabei. Also es gibt diesen alten Spruch, love it, change it, leave it. Ja? Und da muss man das noch erweitern. Es geht natürlich immer auch um die Frage nach der Sicherheit. Und wenn deine Priorität eher dazu ist, zu sagen, ich mache das zähneknirschend, aber es gibt mir halt die Sicherheit und die ist mir wesentlich mehr wert, als dass ich jedenfalls jeden Morgen mit einem lächelnden Gesicht zur Arbeit fahre, dann muss man das auch akzeptieren. Vor allem, wenn du noch Verantwortung für andere Menschen hast. Also ich habe den, muss man ganz ehrlich sagen, die Situation, dass ich keine Kinder habe. So. Also von daher etwas freier in meinen Entscheidungen bin. Aber wenn du für andere noch mitentscheiden musst, dann sieht die Sache auch schon wieder anders aus. Also deswegen, du kannst es nicht über einen Kamm scheren. Es ist nur, ich empfehle immer trotzdem auch, eher mehr Mut zu haben als zu wenig. Wir können uns mehr zutrauen. Und wenn wir denn die Freiheit dazu haben.
Weise Worte auf jeden Fall.
Oh Gott.
Jetzt frage ich mich, wie ist es dann immer im Nachhinein dieser Entscheidung gewesen? Du hast dann die Entscheidung getroffen und du hast jetzt, um auch auf deine Moderatorenlaufbahn einzugehen, hast du auch erzählt, da gab es Aufträge am Anfang. Du hattest jetzt vorhin von einem großen Fastfood-Unternehmen gesprochen. Mhm. Da hast du auch Aufträge angenommen, weil du sie annehmen musstest. War das dann auch so, dass du dann in der Zeit auch gedacht hast, Mensch, warum bin ich nicht Arzt geblieben? Wäre das nicht viel besser gewesen? Oder hast du dich dann, wenn du mal eine Entscheidung getroffen hast, hast du dann einfach dazu gestanden?
Oder? Nein, ich glaube, das ist wichtig, dass man auch, wenn man sich für etwas entschieden hat, dann immer im Hinterkopf die Option behält, das könnte auch eine Fehlentscheidung sein oder das ist vielleicht eine Sackgasse, in die ich gehe. Wenn wir schon bei diesem Bild Straßen sind, also es gibt ja die eine Möglichkeit, dass du in deinem Leben, auf deinem Lebensweg, ist wie so ein Kreisverkehr und du hast ganz viele Optionen, ja? Jeder von uns. Die einen vielleicht ein bisschen mehr als die anderen, aber du hast Möglichkeiten, du hast verschiedene Varianten und das sind die Ausfahrten in diesem Kreisverkehr. Jetzt kannst du natürlich sagen, ey, ich fühle mich großartig in diesem Kreisverkehr, das Risiko, die falsche Ausfahrt zu nehmen, ist mir zu groß, ich bleibe da drin und alles ist gut. So. Wenn du aber den Mut hast, eine Ausfahrt zu nehmen, hast du immer die Option oder die Möglichkeit, besteht immer die Möglichkeit, dass das eine Sackgasse ist. Dann sage ich, wenn du nicht alles auf, wie gesagt, eine Karte gesetzt hast, dann hast du eine Erfahrung gemacht. Du weißt, okay, das ist es nicht. Und dann gehst du halt wieder zurück und nimmst die nächste Ausfahrt. Ja? Aber die wirst du wieder etwas bewusster nehmen, weil du hast eine Erfahrung gemacht, du hast was gelernt, du weißt vielleicht mehr über dich, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Und dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Ausfahrt keine Sackgasse ist, geringer sein. Und das ist ja das, worauf es letztendlich ankommt. Ich will damit sagen, ja und nein. Es gab auch bei mir Sachen, wo ich gedacht habe, ach ja, hättest du anders machen können, ja. Aber war halt so. Die Alternative wäre, ich drehe mich ein Leben lang im Kreis. Das sind die Menschen, die dann immer gerne sagen, ja, ich würde ganz gerne, ich möchte, ja, also diese wahrscheinliche Möglichkeit, ne? Das sind die im Kreisverkehr immer sich im Kreise drehen. Und dann habe ich mal gesagt, irgendwann steht auf dem Grab von den Menschen, er, sie hat ein Leben lang gewollt. Aber wie heißt der schöne Spruch? Machen ist wie wollen, nur krasser, weißt du? Und deswegen tut man, also das ist, glaube ich, wichtig, dass man Dinge auch tut. Ja? Auch wenn sie im Nachhinein vielleicht ein bisschen, ich sage ja, dieser Prospekt, den ich da vor einiger Zeit gefunden habe, der ist eben auch über 20 Jahre alt. Ja? Und da habe ich gedacht, wow, warst du damals blauäugig. Aber es hat mir einen richtigen Weg gezeigt. Und meine Prospekte heute sind ein bisschen realistischer.
Also, wenn ich das richtig verstehe, Sicherheit war dir nie wirklich was, nie so viel wert, wie mit einem Lächeln zur Arbeit zu gehen.
Ja.
Mut war auch immer dabei und eine gute Portion Blauäugigkeit. So hast du deine Entscheidung getroffen.
Das hast du aber sehr schön zusammengefasst. Ja, ich würde mal sagen, so ein bisschen trifft das. Ja. Und manchmal ist es ja auch Glück. Ne? Also ich hatte ja jetzt nicht so viele Fehlabfahrten in meinem Leben. Und wobei, ich auch immer denke, es hätte auch ganz anders kommen können und ich wäre trotzdem ein glücklicher Mensch geworden. Also diese Fixierung, es gibt nur einen glückselig machen Weg, das glaube ich nicht. Also ich habe vor ein paar Jahren habe ich mal in der Praxis hospitiert in Vorbereitung auf eine Veranstaltung, die ich danach gemacht habe. Und das war so eine Krebspraxis, die es zu meiner Zeit in dieser Form noch nicht gab, also eine niedergelassene onkologische Praxis, wie das so heißt. Und diese Hospitanz war so spannend und ich habe gedacht, und die Atmosphäre dort war anstrengend natürlich, weil du mit Patienten arbeitest, die schwer krank sind. Aber insgesamt war dieses Setting so toll und das hat mir so viel Freude bereitet und war so interessant, dort eben diese 2 Tage allein zu sein, dass ich gedacht habe, wenn ich das damals schon gehabt hätte, was aber eben gesagt noch nicht existiert hat, wäre mein Lebensweg wahrscheinlich ganz anders verlaufen. Ja? Also Dinge auszuprobieren und oder beziehungsweise, wie gesagt, es gibt nicht den einzig glückselig machen Weg, glaube ich nicht.
Ja. Okay. Ja, Rudi, das sind tolle Worte zum Ende.
Oh Gott.
Vielen Dank für deine Zeit und dafür, dass du so schön viele Botschaften jetzt hier mitgebracht hast, weil dieser Podcast sich ja auch genau an Leute richtet, die in den Entscheidungsphasen sind. Also zu sagen, okay, probiere ich nochmal was Neues und was gehört dazu, was Neues zu machen? Also ich finde es ganz toll. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und
sehr gerne. Und es gibt noch einen schönen Spruch,
ja, gleich zum Abschied. Genau, du bist ja ein Liebhaber von Sprüchen.
Deswegen, hat man das gemerkt?
Ja, das hat man gemerkt. Ich glaube, ich hatte noch nie einen Gast, der so viele Sprüche auch gebracht hat. Bitte.
Vielleicht hat es irgendwas mit dem Beruf zu tun, ich weiß es nicht. Nein, es gibt, wenn man zu dem Thema, als du mich gefragt hast und mir erzählt hast, was deine Idee ist für diesen Podcast, da ist mir natürlich ganz spontan ein Spruch eingefallen von Steve Jobs. Und viele kennen ihn wahrscheinlich. Stay hungry, stay foolish. Also bleibe hungrig auf das, was das Leben dir bietet. Und sei kreativ und ja, das wäre so die Übersetzung für mich. Ja.
Super, vielen Dank. Dann bleiben wir mal hungrig und warten auf die nächste Folge. Dir erstmal vielen Dank, Rudi.
Danke.